HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Mitten im Ersten Weltkrieg soll ein Zug aus der neutralen Schweiz über das Gebiet des Deutschen Reiches ins feindliche Russland rollen.
Für die deutsche Reichsregierung war von Anfang an klar, dass Lenin ein Unruhestifter sein würde. Und diese Funktion erfüllte er ja auch.
Was ist das, Sowjetmacht? Die Sowjetmacht ist kein wundertätiger Talisman. Sie kann nicht mit einem Schlage die Missstände der Vergangenheit beseitigen.
Am 16. April 1917 erreicht Lenin schließlich, aus Finnland kommend, Petrograd. Der Chef der deutschen Abwehr in Stockholm drahtet nach Berlin.
Lenin, Eintritt, Russland geglückt. Er arbeitet völlig nach Wunsch.
Er war ziemlich skrupellos, er hatte kein Problem als Schreibtischtäter, Zehntausende von Menschen hin und her zu schieben oder Morde anzuordnen.
Ich habe schriftliche Anweisungen von Lenin gesehen. Sie sind alle gleich. Erschießen, einsperren, verbannen.
Dass es letztendlich diesen ungeheuerlichen Erfolg haben würde, konnte keiner von denen voraussehen.
Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Ein Satz, hammerhart gemeißelt ins Gestein der Klassenkämpfe. Ein Satz des Philosophen und Gesellschaftstheoretikers Karl Marx, der im Jahr 1850, als er das aufschrieb, nicht ahnen konnte, dass am Ostermontag des Jahres 1917 in der Stadt Zürich eine Lokomotive losfahren würde, die die Revolution aus der Schweiz quer durch Deutschland bis nach Russland transportieren wird. In diesem Zug saß ein gewisser Lenin, ein Russe Mitte 40, zusammen mit einer Handvoll Kampfgenossen. Dass der Zug überhaupt abfahren konnte, lag an Strippenziehern im deutschen Auswärtigen Amt, in der obersten deutschen Heeresleitung sowie zahlreicher anderer, die Geld in die Hände nahmen, um Lenin nach Russland zu bringen. Ausgerechnet ihn, den Führer der Bolschewiki. Ist das eine gute Story? Auf jeden Fall. Auch 100 Jahre später. Und deswegen erzählen wir sie Ihnen jetzt. Ostermontag, April 1917. Auf dem Bahnsteig in Zürich ist jede Menge los.
Ade Schweiz. Hier am Hauptbahnhof in Zürich endet sie, meine Zeit im Exil, fern von zu Hause. Seit mehr als 3 Jahren habe ich diesem Moment entgegengefiebert, habe in Bern rastlos, gar ungeduldig ausgeharrt. Nun, da der Zarismus zur Strecke gebracht ist und ich viel zu lange von der Ferne aus zusehen musste, schlägt meine Stunde. Endlich kann ich meinen Genossen in Russland bei der Selbstermächtigung helfen, sie aus der elenden Unterdrückung durch die Bourgeoisie befreien. Nur noch diese Zugfahrt trennen mich und meine 31 Mitstreiter von diesem Ziel. Dann werden wir die Macht zurück in die Hände des Proletariats legen und die blinde Vertrauensseligkeit gegenüber der Regierung der Kapitalisten beenden. Eine Republik der Sowjets gründen, die Internationale erneuern. Doch anscheinend gibt es hier auch noch einige vertrauensselige Kapitalisten. Was wollen diese ärgsten Feinde des Friedens und des Sozialismus, die doch alle meine Landsleute sind? Sie blockieren den Zug, die Gleise sind nicht frei. Sie rufen: Provokateure, Lumpen, Schweine, Verräter. Seid ihr denn des Wahnsinns? Wollt ihr für immer unter dem Joch der Großgrundbesitzer leiden, der kapitalistischen Despoten, Sklaven sein? Gut, dort hinten, da kommen unsere Verbündeten und sie verdrängen sie von den Gleisen. Wir können fahren, nach Hause.
Markus Pfeiffer ist heute der Chronist dieser Zugfahrt, dieser Lokomotive in die Revolution. In ein paar Minuten wird sie schon in Frankfurt Station machen. Gerd Köhnen, Historiker, Buchautor und Fachmann, nicht nur für die deutsch-russische Beziehung im 20. Jahrhundert, sondern auch für die Frage, was war der Kommunismus? Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Sauter.
Helfen Sie uns auf die Sprünge. Das Deutsche Kaiserreich kämpfte 1917 erbittert gegen das zaristische Russland, gegen russische Soldaten, gegen Lenins Landsleute, die zu Hunderttausenden starben. Und ausgerechnet vom deutschen Feind lässt sich Lenin im Zug eskortieren. Das war geschmeidig, man könnte es auch Verrat nennen. Hatte Lenin kein Problem damit?
Nein, er hatte kein Problem damit. Ich meine, die kämpften seit 1914 und Lenin hat sehr früh darauf gesetzt, dass die deutsche Kriegsmaschine die zaristische Herrschaft zum Einsturz bringen wird und dass dann der Weltkrieg sich in einen Bürgerkrieg verwandeln wird. Das war sein Programm und deswegen hatte er nicht erst 1917 Kontakt, sondern seit 1915 mit der deutschen Seite. Und er hat auf den deutschen Imperialismus gesetzt, kann man sagen.
Und wusste Lenin bereits bei der Abfahrt des Zuges in Zürich, so, bald schlägt meine historische Stunde und ich werde sie nutzen?
Nein, ja, die Revolution hatte ja vollkommen ohne ihn stattgefunden. Er war ja völlig ahnungslos gewesen, was zu Hause los war. Und er hatte nur natürlich das panische Gefühl, wie übrigens bei der großen Revolution 1905 auch schon mal, dass er zu spät kommt und nicht dabei sein wird. Aber er stimmte ja mit der deutschen Reichsleitung in der Beurteilung überein, dass diese wirkliche große demokratische Februarrevolution ein Machwerk der Briten, der Franzosen und der einheimischen Bourgeoisie sei, um den Zaren durch eine bürgerliche Regierung zu ersetzen. Jetzt war das eigentlich die große demokratische Revolution gewesen, für die auch die Bolschewiki immer eingetreten waren. Aber nun kam er nach Petersburg, Petrograd wurde es damals genannt im Krieg, und musste seinem eigenen kleinen Parteikörper erstmal beibringen, dass sie überhaupt da nicht mitmachen bei dieser Revolution, sondern dass sie sich konträr dagegen stellen und sie bis aufs Messer bekämpfen werden.
Und das wusste Lenin bereits im Zug, dass er das seinen Genossen in Petrograd, also in St. Petersburg, sagen würde?
Ja, das hat er eben in seinen Aprilthesen, in seinen Briefen aus der Ferne, hat er das ausgearbeitet, nur die ahnten gar nichts davon. Ja? Und die saßen dort völlig erschüttert und sagten, wie bitte? Hier hat gerade eine große demokratische, auch sozialistische Revolution stattgefunden. Sie waren ja nicht die einzigen Sozialisten. Eine Arbeiterrevolution, wie es überhaupt noch keine gegeben hat. Und da sollen wir uns jetzt frontal dagegen stellen. Also es wirkte völlig irre, ja? Auch für seine eigenen Leute. Aber
und, ja,
er hatte recht.
Und ahnte denn das Auswärtige Amt in Berlin, mit wem man es zu tun hatte? Hatten die Lenins Schriften gelesen? Wollten sie ihn genauso benutzen, wie es dann kam?
Ja, aber ja, er war ihnen ja genau als derjenige empfohlen worden, der nicht nur der erbittertste Feind des Zarentums war, sondern der erbittertste Feind auch des russischen Bürgertums. Und die waren ja westlich orientiert. Die waren ja im Bündnis mit Frankreich und England. Also war er natürlich die gegebene Waffe, neben übrigens vielen anderen russischen Revolutionären, um von innen her dieses Reich zum Einsturz zu bringen. Aber das passierte im Großen und Ganzen ohne so große Mitwirkung der Bolschewiki. Das heißt, das Land implodierte erstmal und in dieser Implosion im Herbst dann hatte er die Möglichkeit mit seinem inzwischen angeschwollenen Kader von militanten Soldaten, hauptsächlich Arbeitern und Intellektuellen, nach der Macht zu greifen.
Mich interessiert das Konzept, Gerd Köhnen. Mit dem Namen Lenin ist in der Geschichte der Linken der Begriff der Kaderpartei verbunden, geführt von Berufsrevolutionären, die besser wissen als andere, was für den Arbeiter gut ist. Ist das der ideologische Kern des Marxismus, Leninismus?
Ja, des Leninismus jedenfalls. Ich meine, Marx hätte an sowas nicht gedacht und aus dem Marxismus ist ja erstmal die europäische Sozialdemokratie hervorgegangen. Das waren Massenparteien und so am östlichen Rande dieser sozialistischen Internationale entwickelten sich auch die russische Sozialdemokratie und als radikaler Flügel davon die Bolschewiki. Und da war das Konzept von vornherein, eben einen eng verschworenen Orden von Berufsrevolutionären herauszubilden, Arbeiter, Intellektuelle, und ja, gebt mir einen Bund von Berufsrevolutionären, eine Organisation von Berufsrevolutionären, und ich werde Russland aus den Angeln heben. Das war sein Programm schon 1902 und das gelang ihm dann auch.
Das Wort Elite hat man damals für sowas nicht vernannt.
Das hätte ihn nicht geschreckt. Natürlich waren sie eine Art von Elite. Ich meine, für ihn waren der Großteil des Volkes war völlig in Sklavengeist verrottet und so weiter. Russland konnte man nur durch eine sehr entschlossene Avantgarde oder Elite, was macht den Unterschied aus den Angeln heben und dann auch führen von oben her. Man musste die Macht im Zentrum ergreifen. Und nur so konnte man dieses riesige Imperium mit dieser ungefügen, meist bäuerlichen Masse der Bevölkerung tatsächlich dann in einen völlig neuen Zustand überführen.
Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Lenin war ein Kampfname. Der Mann hieß Ulyanov. Wie kam er auf Lenin?
Ach, die hatten alle Kampfnamen. Das war zum Teil ein Schriftstellername. Es war zum Teil ein Kampfname eben, ein konspirativer. Aber die andere Seite kannte das natürlich. Darüber gibt es verschiedene Theorien, möglicherweise, weil er in seiner Zeit in der Verbannung, die er ganz komfortabel verbracht hatte, an der Lena gewesen ist. Aber jeder hat irgendeinen fantastischen Kampfnamen gehabt. Stalin hieß allerdings der Stählerne. Das hatte eine Bedeutung.
Gerd Köhn, besten Dank für dieses Gespräch. Und zurück in die Lokomotive der Revolution. Die fuhr am Ostermontag, am 9. April 1917, in Zürich los mit Lenin und seinen Genossen an Bord. Hinauf zum Tal des Neckar und vorbei an Landschaften, wo keine Männer arbeiteten, weil die alle im Krieg waren. Lenin und seine Genossen sahen aus den Zugfenstern ein verwüstetes Deutschland. Wie würde wohl erst ihr Russland aussehen?
Zwar sind wir nun auf deutschem Gebiet hinter Singen und erst einige Stunden unterwegs, und doch sind wir schon all unsere Vorräte los. Nein, gierig zugeschlagen wie die elenden Zaren, das haben wir nicht. Gleich mehrmals haben uns die Schweizer Zöllner an der Grenze angehalten. Ausfuhr von Käse verboten. Mitnahme von Wurst unzulässig. Selbst unsere hartgekochten Ostereier mussten wir an der Grenze abgeben. Da sind sie doch grobe Kapitalisten, die Schweizer. Und wir armen Proletarier haben nichts mehr übrig von unserem Wochenvorrat. Wenn die deutschen Kapitalisten so dumm sind, uns nach Russland zu bringen, schaufeln sie sich damit ihr eigenes Grab. Ich nehme das Angebot an und fahre. Ja, das habe ich gesagt. Aber im Moment zweifle ich. War es richtig, sich mit den Deutschen einzulassen? Der Parvus, den kenne ich seit unserer gemeinsamen Zeit in Schwabing. Er hat doch alles eingefädelt. Vielleicht hätte ich allein reisen sollen, getarnt als Taubstummer. Aber bisher läuft es doch recht gut. Die Deutschen sind auf meine Bedingungen eingegangen. Sie haben uns zwei kompetente Wachleute zur Begleitung geschickt. Die schlafen auf Federbetten und trinken Champagner. Von ihren Vorräten bekommen wir auch ab. Und die Exterritorialität bleibt auch gewahrt. Ein Kreidestrich auf dem Boden hier im Wagen trennt Deutsche von Russen. Hoffentlich kommen wir gut durch.
Im Leninzug, wie man Revolutionen importiert. Sie hören der Tag in HR2 Kultur. Wer Revolutionen in andere Länder tragen will, der braucht Helfer. Agenten und Doppelagenten, die Informationen sammeln und Kontakte anbahnen. Leute, denen man erstmal nicht ansieht, was ihr eigentliches Geschäft ist. Und man braucht Überzeugungstäter. Ein solcher war der Russe Israel Lazarevich Helfand. Er hatte den Coup mit Lenins Sonderzug eingefädelt. Und darüber sprach ich mit Stefan Aus, dem Herausgeber der Tageszeitung Die Welt. Und meine erste Frage war die nach den Beweggründen dieses Mannes. Warum hat er sich in den Dienst des Deutschen Kaiserreiches gestellt?
Ja, er hat, glaube ich, eine doppelte Motivation gehabt. Das eine ist, er war Kommunist. Er war ja in der ganzen linken Szene, also erstmal in Russland, dann auch später in Deutschland, sehr eng verzahnt, kannte Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, er kannte Lenin. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er trotz seines, sagen wir, etwas schrägen Lebenswandels durchaus ein Interesse daran hatte, dass dort in Russland die Revolution erfolgreich verläuft. Und dann hat er sich überlegt, wie kriege ich das am besten hin? Und dann hat er sich über verschiedene Diplomaten an die deutsche Regierung, also die Regierung während des Ersten Weltkrieges gewandt, ist mit seinem Plan auch durchgekommen. Und so hatten sozusagen auf den ersten Blick beide Seiten was davon. Er konnte seine Revolution mithilfe des kaiserlichen Nachrichtendienstes, so ist es ja wohl gewesen, mit viel Geld ausgestattet, dazu beitragen. Und das Interesse der deutschen Regierung war ja den Zwei-Fronten-Krieg, also einmal gegen Russland im Osten und einmal gegen Frankreich und andere im Westen, dadurch zu reduzieren, dass man an einer Front Frieden hatte. Und der Zar war ja nicht bereit dazu, Frieden abzuschließen. Also hat man sich überlegt, wenn da eine Revolution ist, dann kriegen wir es hin, dass Russland aus dem Krieg aussteigt. Das war der Plan.
Können Sie abschätzen, wie viel Helfand für seine Vermittlung an die deutsche Heeresleitung und das Auswärtige Amt damals bekam?
Also er selbst hat, glaube ich, nicht besonders viel gekriegt, aber es hat sehr viel Geld gekostet, Waffen und Geld und alles Mögliche nach Russland zu transportieren, um es den Revolutionären zu geben, damit sie ihr siegreich gegen den Zar vorgehen können. Und natürlich nachher auch, dass die bolschewistischen Revolutionäre gegen die Gemäßigten gewinnen konnten. Im Übrigen ist es so gewesen, als dann Lenin gewonnen hatte und dieser ganze Bürgerkrieg dort losging, das kennen wir alles aus dem Film Dr. Zhivago, da hat man diesen Agenten Parvus alias Helpand nicht mehr gebraucht und hat das Geld direkt an die Sowjets gegeben.
Aber das Kalkül des Auswärtigen Amtes war 1917, ja also dann benutzen wir Lenin für unsere Zwecke und lassen ihn irgendwann fallen. Das war ganz schön naiv, oder?
Ob man ihn nun tatsächlich fallen lassen wollte, das weiß ich gar nicht. Das ist jedenfalls nicht verbürgt. Auf jeden Fall hat man ihn benutzt. Aber das ist auch nicht so besonders neu. Das tut man relativ viel, wenn Sie daran denken, was die Amerikaner in Afghanistan gemacht haben, als die Russen Afghanistan besetzt hielten. Da haben sie die Mujahideen, also diejenigen, aus denen nachher Al-Qaida entstanden ist, genauso bezahlt. Nicht so ist zum Beispiel Bin Laden von den Amerikanern am Anfang und von den Saudis finanziert worden. So ist es manchmal, dass eben diese alte Vorstellung, der Feind meines Freundes ist mein Freund, dann wirklich nicht aufgeht. Dass nun der kaiserliche Geheimdienst, der Kaiser war ja selbst direkt involviert, hat ja Ostergrüße ausrichten lassen an Lenin. Grotesk heute. Dass die nun damit rechnen konnten, dass es anschließend 70 Jahre Kommunismus gibt, das will ich ihnen nicht unterstellen. Aber es war schon sehr, sehr, sehr leichtfertig, was sie gemacht haben.
Und ahnte denn Helfand, wie gesagt, ein überzeugter Kommunist, der diesen Coup mit einfädeln half, was Lenin in Russland wirklich tun wollte, nämlich nichts weniger als die ganze Macht an sich zu reißen?
Also ich glaube, davon war er schon überzeugt. Das hat er gewusst. Er hat vielleicht gedacht, dass er selbst noch eine Rolle spielen könnte dabei. Aber nachdem er ihnen allen geholfen hatte, haben sie ihn alle fallen lassen. Dann hat das Kaiserreich mit Lenin selbst weitergearbeitet und ihn unterstützt. Und die Kommunisten haben Helpand natürlich sofort und sehr schnell fallen lassen, weil er natürlich ein unbequemer Zeuge auch war, nämlich derjenige, der im Grunde sagen könnte, ja, Lenin war ein deutscher Agent, wenn man das so sagen wollte. Es gab sogar mal einen Prozess in Petersburg um diese ganze Geschichte, um die Frage, war Lenin ein deutscher Agent? Man kann das so bezeichnen. Aber Agenten laufen gelegentlich aus dem Ruder, das kommt vor.
Helfand starb 1924, da galt er schon als Verräter der Arbeiterklasse in der Sowjetunion. Ist das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass die Revolution nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihre Helfer und Strippenzieher immer frisst?
Na, ganz eindeutig ist es so, das ist ja fast überall so, dass diejenigen, die jemanden erst an die Macht bringen, da muss man ja noch gar nicht mal an Revolutionen denken, sondern auch in der ganz normalen Politik ist das der Fall. Da gelten natürlich ganz knallharte Interessen und wenn irgendjemand einem nicht mehr nützt, dann lässt man ihn fallen. Im Zweifel bringt man ihn um, das hat es ja auch oft genug gegeben, oder will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Davon ist die Weltgeschichte voll.
Lenin saß vor 100 Jahren im Sonderzug des Deutschen Kaiserreiches. Stefan Aust reiste während dieser Aufzeichnung für H2 der Tag mit einem Schiff durch Deutschland. Chefredakteurstagung der Weltgruppe auf dem Rhein, also nicht unterwegs zur Weltrevolution.
Wacht auf, verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hunger zwingt. Das Volk wie Glut im Krater Erde nun mit Macht zum Aufbruch drängt. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern, Herr der Sklaven, wache auf. Einig zu sein, ertragt nicht länger, alles zu werden schwer. die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.
Zweite Strophe, noch mehr Einsatz.
Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Leeres Wort des armen Rechten, leeres Wort der reichen Pflicht. Unmündig nennt man uns und knechtet, so lebt die Schmach nun länger nicht.
Ja, die Salonlinken singen immer besonders empathisch die Internationale. Das hier war eben der Schauspieler und Kabarettist Harald Schmidt. Und wie hat Lenin gesungen? Im Zug von Zürich nach Russland gar nicht. Er erließ vielmehr drakonische Vorschriften für die Genossen, die da schon ahnen konnten, wie schön und wie frei das Leben nach der Weltrevolution sein würde.
Elendig lange sind wir schon unterwegs. Und mir wird es immer enger in diesem grünen Holzwagen. 3 Abteile zweiter, 5 Abteile dritter Klasse. Und trotzdem nicht genug Platz für 32 Leute. Mir schmerzen alle Glieder. Und die da hinten, die flätzen sich nur auf den Bänken. Alle rauchen. Dieser Mief ist zum Einschlafen. Was? Und jetzt singen sie auch noch Revolutionslieder. Noch dazu französische. Keine Disziplin. Und dort hinten, da prügeln sie sich darum, wer als nächstes auf die einzige Toilette darf, die wir uns hier mit den 30 Leuten teilen. Wo ist denn da der Geist der proletarischen Revolution? Für mich gibt's da nur eine Lösung. Organisierte Parteiarbeit. Auch hier, hier im Zug. Wir sind doch schließlich Sowjets. Und geschlafen wird nur noch zu bestimmten Zeiten. Das ist eine bolschewistische Pflicht. Und das Rauchen, ab sofort ist das in den Abteilen und Korridoren untersagt. Ab jetzt nur noch auf der Toilette. Daran müssen sich die Massen anpassen. Und um das Gedränge zu vermeiden, da verteile ich Toilettenkarten. Ab sofort nur noch planwirtschaftliche Geschäfte.
Lenin sitzt also im April 1917 im Zug nach Russland mithilfe des Deutschen Kaiserreiches, das einen Sonderzug für ihn bereitstellt. Er ist unterwegs zu seinem Rendezvous mit der Geschichte. Ein zu allem entschlossener Berufsrevolutionär, der seine Chance nutzen will. Aber in welches Russland kommt er im April 1917? Professor Jörg Barbarowski, Fachmann für osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin, guten Abend.
Guten Abend.
Der Zar hatte schon abgedankt, als Lenin ankam, aber das Land war im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Und die Menschen waren kriegsmüde. Wie sah denn der Alltag in einer Stadt wie St. Petersburg, das damals Petrograd hieß, aus?
Der Alltag sah so aus, dass die Lebensverhältnisse sich im Zuge des Krieges extrem verschlechterten, weil die Regierung nicht imstande war, die Lebensmittelversorgung zu organisieren. Die Soldaten meuterten und der Staat befand sich im April 1917, als Lenin nach Russland zurückkam, in Auflösung. Millionen Menschen waren auf der Flucht. Das Land war von Flüchtlingen überschwemmt, die aus dem Kaukasus, von der Westfront und von aus allen Regionen des großen Imperiums zusammenkamen. Kurzum, Lenin kam in ein zerrüttetes Land, in dem der Lebensstandard sank, in dem die Gewalt zunahm und in dem der Staat sich aufzulösen schien.
Und mit welchen Parolen konnten er und seine Bolschewiki, einer wie Lenin, dann die Herzen der Menschen gewinnen?
Zunächst einmal gewann er gar nicht die Herzen der Menschen. Das, was er tat, bestand eher darin, dass er die Ressentiments, die Wut der armen Leute auf der Straße, der Soldaten, der Bauern und der Arbeiter, dass er sie in Worte fasste. Die Situation war ja so, dass keine der konkurrierenden Parteien und politischen Strömungen tatsächlich Macht ausüben konnte, weil der Staat als ein Instrument der Macht zusammengefallen war. Und man könnte also sagen, dass in der Situation des Frühjahrs 1917, des Sommers 1917, diejenigen, die am entschlossensten nach der Macht griffen, auch die Möglichkeit hatten, die Macht zu gewinnen, weil sich Macht nicht mehr durch Wahlen, durch Verfassungen oder Gesetze legitimierten, sondern dadurch, wer sie wirklich aufgriff. Lenin prägte ja den berühmten Satz, dass die Macht auf der Straße liege und man nur nach ihr greifen müsse. Und er war derjenige, der entschlossen war, nach ihr zu greifen. Und er konnte das spätestens seit Sommer 1917 auch, weil sich die Lebensverhältnisse verschlechterten und die Menschen wütend wurden.
Aber Lenin hat sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, wie organisiere ich denn erstmal die Lebensmittelverteilung an diese hungernden Menschen, die er in Petrograd gesehen hat?
Das wusste er auch nicht. Das kennen wir ja auch aus demokratischen Staaten. Die Opposition muss das nicht. Die Opposition muss nichts weiter zu tun, als zu kritisieren, was diejenigen machen, die regieren. Und genau das tat Lenin auch. Lenin hatte überhaupt keine Antwort darauf, wie die Lebensmittelkrise zu beheben sei. Als er die Revolution gemacht hatte, konnte er sie auch nicht beheben. Aber er konnte die Untätigkeit der provisorischen Regierung, die konnte er anprangern. Die Verteilung des Landes, das die Bauern forderten, die Konfiszierung der Fabriken, die Verstaatlichung der Fabriken, all das, das forderte und verlangte er, während die provisorische Regierung in klassisch-liberalischer Manier darauf wartete, bis ein Parlament, eine konstituierende Versammlung darüber abgestimmt hatte. Lenin aber forderte die Verteilung des Landes sofort. Er konnte alles fordern, weil er nicht in der Regierung war.
Und wer schlug sich dann in dieser Lage im Frühjahr 1917 auf die Seite Lenins? Es war ja nicht so, dass man ihm nach seiner Ankunft den roten Teppich ausgerollt hat.
Nein, Lenin hat niemand ernst genommen, als er im April 1917 nach Russland zurückkam, gab es ja eine Doppelherrschaft der provisorischen Regierung, also der liberalen Kräfte, der Gesellschaft der Besitzenden und Gebildeten, und es gab die Herrschaft des Arbeiter- und Soldatenrates, die das einfache Volk, die Bauern und Arbeiter repräsentierten. Die hatten das noch unter Kontrolle. Und als Lenin 1917 zurückkam, mit seiner kleinen verschworenen Truppe, wurde er im Grunde ausgelacht. Seine große Chance kam erst, als sie die Lebensverhältnisse auf dramatische Weise verschlechterten und nach der großen Kerensky-Offensive im Sommer 1917 auch das Kriegsglück endgültig auf die Seite der Deutschen überging und alles in Chaos und Anarchie versank. In dem Augenblick konnte er tatsächlich punkten. Er war im Grunde ein Profiteur des Chaos und der Anarchie.
Man hat ihm nicht den roten Teppich ausgerollt, aber wie hat er denn dann agitiert? Ich meine, das konnten ja viele Leute nicht lesen. Es gab nicht Massenmedien, Smartphone und Internet ja sowieso nicht. Wie hat er seine Botschaft unter die Leute gebracht?
Er hat seine Botschaft zunächst nur in der Hauptstadt unter die Leute gebracht. Und er hat sie an der Front, in den Schützengräben, an die Leute gebracht. Über die Agitatoren, die sich in den Einheiten, in den Soldateneinheiten befanden. Im Grunde war das ganz einfach. Er hat seine Agitatoren dahin geschickt, wo Menschen waren, die Waffen besaßen. Und das waren die bewaffneten Bauernsoldaten. Er hatte ja, die Machthaber hatten ja keinen strategischen Vorteil, weil sie mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten wie die Bolschewiki auch. Dass die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konnten, dass es keine Telefone gab und keine modernen Massenmedien. Das ist aber für eine entschlossene Truppe, die weiß, was sie will, eher von Vorteil, weil die Macht sich eben auch nicht kommunikativ organisieren kann.
Und wir haben jetzt seine Helfer, also das vorhin schon erwähnte Auswärtige Amt, die oberste deutsche Heeresleitung, selbst der Kaiser hat ja verfolgt, was da passiert. Wie hat sich denn das für Sie ausgezahlt, dass Lenin schließlich in St. Petersburg, also Petrograd, angekommen ist?
Naja, es gibt ja eine Notiz der deutschen Dienststellen, in dem gesagt wird, dass Lenin, glaube ich, vom Sommer 1917, der steht, Lenin arbeite nach Plan. Und genauso hat man das wahrgenommen in Berlin, dass Lenin ein großer Zerstörer war, der nicht nur Chaos und Anarchie für seine Zwecke nutzte, sondern Chaos und Anarchie sozusagen noch verstärkte, weil nur in Chaos und Anarchie er die Macht an sich reißen konnte. Das war zunächst im Interesse der Deutschen und am Ende zahlte sich das ja auch für die deutsche Reichsregierung aus, weil Lenin Russland aus dem Krieg hinausführte.
Den Namen Lenin wissen heute ein paar Menschen, wahrscheinlich sogar ziemlich viele, die sich für Geschichte interessieren, aber sehr viel besser kennt man den Namen Stalin. Wo war der denn zu der Zeit?
Stalin kam eben im Frühjahr 1917 aus der Verbannung zurück. Er war in Sibirien gewesen, in der Verbannung. Und er war dann zusammen mit Lenin und anderen im Hauptquartier der bolschewistischen Partei. Trotzki hat ja dieses Diktum geprägt, dass Stalin ja abwesend gewesen sei, dass das eine unwichtige Figur gewesen sei. Das stimmt nicht. Stalin ist im Frühjahr 1917 ebenso wie Lenin in Petrograd gewesen und er war einer derjenigen, die den Aufstand und den Oktoberputsch mit vorbereitet hatten. Er war keinesfalls eine unwichtige Figur.
Und wann starb Lenin? Und wie?
Lenin starb 1924 im Januar an einem der zahlreichen Schlaganfälle, die er erlitten hatte. Faktisch war Lenin 1922 arbeitsunfähig und musste seinen Nachfolger an die Regierung überlassen. Seit 1922 war Lenin ein kranker Mann und regierte auch nicht mehr.
Aber länger als Lenin lebte, überlebte das Modell dieser Kaderpartei, geführt von Berufsrevolutionären, die der Arbeiterklasse den richtigen Weg weisen. Ein sehr erfolgreiches Modell, es hat Lenin um Jahrzehnte überlebt. Was war eigentlich die Attraktivität dieses Modells?
Das Modell entstand ja zunächst dadurch, dass Lenin sagte, dass man in einer despotischen Umgebung keine demokratische offene Partei organisieren könne, weil die zarische Geheimpolizei dann die Mitglieder dieser Partei verhaften würde. Und deshalb, so war die Idee, müsse das eine konspirativ organisierte Partei von Berufsrevolutionären sein, die sozusagen militärisch organisiert waren. Das ist natürlich ein Mythos, so militärisch organisiert war die bolschewistische Partei nicht. Aber nach dem Oktoberumsturz von 1917 hatte das zur Folge, dass diese kleine Gruppe extrem zusammengeschweißt wurde, weil sie in einem Meer von Bauern und Arbeitern in einem Umfeld des Unverstandenen operieren mussten und weil sie von Feinden umgeben waren. Lenin hatte sozusagen instinktiv begriffen, dass er die Einheit dieser Partei nur erlangen konnte, indem er auf die Feinde verwies, die jenseits der Partei zu sehen waren. Man könnte also sagen, dass die Disziplinierung dieser Kaderpartei durch die Umstände hervorgerufen wurde, unter denen sie die Revolution machte. Und später hat sich dieser Geist, der in der Revolution von 1917 entstanden war, dieser militärische, disziplinarische, disziplinierende Geist, hat sich über die ganze Partei gelegt.
Und war erst der Fall der Mauer 1989 das endgültige Ende dieses Modells?
Ja, des sozialistischen Modells. Ja. Das Modell der Kaderpartei, das war bereits nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende. Also die stalinistische, disziplinierte Kaderpartei, die gab es zwar dem Namen nach noch, aber die KPDSU der 70er Jahre war nicht mehr die bolschewistische Partei der Revolutionszeit.
Jörg Barbarowski, besten Dank.
Gerne.
Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen, fror auch die Welt, und zwar warm. Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm. Die Partei, die hat immer Recht, und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt
die Partei, die Partei, die Partei.
Sie hat uns niemals geschmeichelt, sank uns im Kampfe auch mal der Mut, hat sie uns leis nur gestreichelt, zagt nicht und gleich war uns gut. Zählt denn auch Schmerz und Beschwerde, wenn uns das Gute gelingt, wenn man den Ärmsten der Erde Freiheit und Frieden erzwingt.
Die Partei, die hat immer Recht, und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt,
schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt
die Partei, die Partei, die Partei.
Ernst Busch, die Partei hat immer recht. Und weil das so ist, hatte sich der Sänger und Regisseur Ernst Busch selbstverständlich hinter die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR gestellt. 1976 war das. Rund 60 Jahre nach der Fahrt von Lenin aus Zürich nach Russland. Nach St. Petersburg, das damals kurze Zeit Petrograd hieß. 8 Tage dauerte die Zugfahrt und am Ende kamen die Genossen ziemlich erschöpft an.
Ein Glück. Es ist schon dunkel und Petrograd naht. Wer hätte das gedacht? Noch in Berlin glaubte ich fast, dass die deutschen Kapitalisten uns doch noch übers Ohr hauen. Mehr als 20 Stunden ließen sie uns einfach auf dem Abstellgleis stehen. Ohne Ansage, wann es weitergeht. Und auch die Seereise, das war für viele von uns die Hölle. Seekrankheit, soweit das Auge reicht. Nur dank meiner intensiven Konzentration auf meine revolutionären Ausarbeitungen konnte ich ihr entgehen. Hoffentlich schaffen wir es heute Nacht noch zügig in die Stadt. Endlich, wir fahren ein. Der finnische Bahnhof. Nur, was ist das? Musikkapelle? Rote Fahnen? Jubelnde Menschenmassen? Blumenstrauß? Jetzt nehmen sie mich auch noch auf die Schulter. Tragen mich! Wer hätte mit so einem großen Bahnhof gerechnet? Ich muss etwas sagen. Ja, ich muss ein Zeichen setzen für unseren Kampf. Für die Republik der Sowjets. Der europäische Imperialismus, er kann zusammenbrechen. Die russische Revolution hat diesen Zusammenbruch eingeleitet. Und eine neue Epoche. Es lebe die sozialistische Weltrevolution.
Und heute? Im 21. Jahrhundert? Wie importiert man heute Revolutionen oder wenigstens Umstürze? Johannes Krotzki, Sie waren viele Jahre ARD-Korrespondent in Moskau und lehren heute in Bamberg osteuropäische Geschichte. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Lenin fuhr mit Hilfe des Deutschen Kaiserreichs nach Russland, weil man den russischen Feind zerrütten wollte. Heute hegen viele in Russland den Verdacht, dass Aktivisten, die in Mittel- und Osteuropa Demokratie fördern wollen, dies oftmals mit Hilfe westlicher Denkfabriken tun oder mit dem Geld von westlichen Millionären. Ist da was dran?
Aber selbstverständlich. Es ist ja so, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion in der Tat von vielen westlichen Institutionen als ein Sieg des Westens angesehen wurde. Darüber klagt von Gorbatschow über Jelzin bis Putin alle. Bei Jelzin wohl ein bisschen weniger, weil er auch sich sehr stark dem Westen sozusagen an die Brust geworfen hat. Denn er war derjenige, der erstmal die sogenannten Chicago Boys nach Russland geholt hat. Dann sind natürlich im Zuge dieser ganzen Maßnahmen auch viele andere Institutionen gekommen. Und da gibt es zwei große Bereiche, die man sich klar machen muss und auch wissen muss, warum das so schlimm gewirkt hat. Das eine sind die massiven religiösen Institutionen freikirchlicher Art, sektiererischer Gruppierungen, die alle in der Jelzin-Zeit nach Russland gedrungen sind. Und sie haben etwas getan, sie haben missioniert. Und das wurde von vielen Russen als etwas Unanständiges angesehen, weil man russisch-orthodoxe Kirche und russisches Nationalbewusstsein immer mehr und mehr zueinander gebracht hat, wie es jetzt in diesem neuen nationalen, man möchte fast sagen, Wahn von Putin selbstverständlich ist. Der andere Bereich war der rein politische Bereich, neben der Wirtschaftsberatung in der Tat der Aufbau von politischen Strukturen. Auch dort gibt es wieder zwei unterschiedliche Richtungen. Das eine, die bis heute hochgeschätzten deutschen Professoren für Verfassungsrecht, für Parlamentsrecht, für Verwaltungsfragen, die alle nach Russland kommen, auch heute noch dort unterrichten immer, die hoch angesehen sind. Das andere wiederum sind Leute, die sozusagen agieren, tätig sind, um zivilgesellschaftlich etwas aufzubauen und dann natürlich Russland in eine Richtung so zu beeinflussen, dass man sagt, es muss gegen Putin gehen, es muss gegen die Interpretation dieser Präsidialherrschaft gehen, es muss gegen die Vertikale der Macht gehen. Und da sieht sich natürlich Russland angegriffen, hat deshalb ein entsprechendes Gesetz gemacht für sogenannte ausländische Agenten und beruft sich dabei auf ein gleichnamiges Gesetz aus dem Jahr 1938, was es in den USA seitdem gibt. Und auch die USA sind sehr restriktiv bei den gleichen Maßnahmen.
Diese Evangelikalen, diese Missionare, die Sie erwähnt haben, aber auch deutsche Verfassungsrechtler, bekamen die amerikanisches Geld direkt in die Hand?
Naja, das kann man so nicht sagen. Also das eine, im akademischen Bereich, mit dem ich mich zurzeit sehr stark beschäftige, ist es so, dass tatsächlich deutsche Universitäten rekrutiert haben, oft sogenannte One-Dollar-Leute. Das heißt, die kriegen praktisch gar kein Geld, die machen das umsonst, sie kriegen die Reise bezahlt, das kommt aus irgendwelchen Quellen von DAD, Deutschen Akademischen Austauschdienst, bis über die Deutsche Welle Akademie. Das sind natürlich staatliche Gelder, aber das wird auch alles akzeptiert. Das andere, was ein großes Problem ist, sind bestimmte Stiftungen, MacArthur-Stiftung oder zum Beispiel Soros-Stiftung, bei uns Soros oft genannt. Da sind die russischen Institutionen sehr, sehr skeptisch. Und auch da berufen sie sich wieder auf Amerika. Wenn ich als Organisation, NGO, in Amerika Geld vom Ausland bekomme, muss ich das offenlegen. Und das will man dort auch. Aber Russland hat das natürlich tatsächlich auch genutzt, um, sagen wir mal, sehr gutwillige Dinge, wie zum Beispiel die Parteistiftungen, Adenauer-Stiftungen, Böll-Stiftungen unter Druck zu setzen oder aber von ihnen unterstützte Organisationen einzuschränken, Umweltorganisationen. Es gibt welche, die sich um sibirischen Tiger kümmern und irgendwelche landschaftlichen Dinge. Und die sind alle dann auf die Liste der ausländischen Agenten gekommen. Und das schafft natürlich in Russland sofort so ein Ogu von etwas Staatswidrigen und Staatsfeindlichen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man damit auch nicht gelassen umgehen kann.
Wir reden jetzt von Ländern wie Russland oder die Ukraine oder Ungarn oder Georgien oder auch Serbien, in denen Russland Einfluss hat oder Einfluss wahren will. Für die USA, aber auch für die EU geht es dort ebenfalls um Einfluss. Ist es nicht naiv zu glauben, solche Einflussnahme käme ohne Strippenzieher und Agenten aus, ohne Leute, die auf Demonstranten Einfluss nehmen wollen?
Also konkretes Beispiel die Ukraine, wo ich jetzt 2 Jahre lang als Berater immer wieder tätig war, ist es ganz offensichtlich, da sind es vor allem kanadische Gelder und amerikanische Gelder. Und diese Leute, die dort kommen, die organisatorisch tätig sind, die Geld mitbringen, sprechen alle fließend ukrainisch. Denn das sind sozusagen die Vertreter der fast 3 Millionen Ukrainer oder über 3 Millionen, die in den USA und in Kanada, die Mehrheit in Kanada, lebt und jetzt glauben, dass sie sozusagen das wieder gut machen können. Das ist die alte antikommunistische, aber auch zum Teil, muss man leider sagen, auch aus der Zeit des Faschismus in das Exil gegangene Leute, deren Nachkommen, die ein ganz anderes Ukraine-Bild haben, die massiv, aber ganz massiv dort Einfluss nehmen. Und das wird von Russland skeptisch gesehen, von vielen in der Ukraine wird das sehr willkommen geheißen. In Serbien beispielsweise oder in Bosnien, wo es ja ganz verheerend ist, sind es natürlich internationale Organisationen. Bosnien steht unter einem internationalen Protektorat, ist kein funktionsfähiger Staat, hat sich selbst gelähmt. Serbien ist hin und her gerissen zwischen einer sehr starken Neigung gegenüber Russland, große Russlandfreundlichkeit und gleichzeitig einer starken Anbiederung an die Europäische Union. Und da zerren tatsächlich beide. Ich glaube, das sind die beiden Staaten, die Ukraine und Serbien, in denen dieses Gezerre zwischen Russland und dem Westen noch stattfindet. Sonst hat Russland, glaube ich, das Gezerre aufgegeben bereits in Bulgarien. Das versucht es immer wieder. Es versucht es in Montenegro zurzeit auch ein bisschen. Und sonst, glaube ich, hat Russland sozusagen den Zugang zu dem Rest Europas westlich von Russland hat verloren.
Ich will das nochmal zusammenfassen. Leute, die sagen, wir trainieren Zivilgesellschaft in zivilen Widerstandsformen gegen autokratische Herrscher. Sind das Leute, die eigentlich da nicht hingehören? Meinen Sie das im Ernst?
Das würde ich so auch nicht sagen. Also wissen Sie, das ist immer eine Frage auch der politischen Moral, der Überzeugungskraft und auch der Frage, wie weit darf Einmischung oder Nicht-Einmischung gehen. Ich persönlich bin immer dafür, wenn es ein Journalist ist, hat er diese Dinge zu beobachten, hat nicht Partei zu sein. Wenn sich aber eine Partei im Westen oder im Osten dazu erklärt zu sagen, ich möchte meine Gedanken dort verbreiten, dann muss man einen Weg nehmen, der aber auch den Gesetzen des Gastlandes entspricht. Und wenn das Gastland für Russland die Gesetze verschärft, muss man sich auch danach richten. Russland hat, das darf man nicht vergessen, lange Zeit diese Aktivitäten mit offenen Armen entgegengenommen. In der Jelzin-Zeit ging es radikal, in den ersten 4 Jahren von Putin auch noch. Und erst als Putin merkte, der Westen ist gar nicht so offen für ihn, wie er für den Westen zu sein hat, da hat er praktisch diesen Dreh genommen und ist in diese etwas autoritäre Sichtweise hineingeraten. Noch unter Präsident Medvedev war es auch sehr viel offener, praktisch der zweite verbündete Putin ist der, der sich jetzt dagegen wehrt. Und die Frage, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, ist immer auch eine Frage der Machbarkeit und wo liegen die Grenzen. Es ist schwer, moralisch drüber zu werten. Gehen wir davon aus, wie haben wir Afrika missioniert und geglaubt, man muss Schamanentum gegen Christentum austauschen. Ist das wirklich gerechtfertigt? Wir wurden jetzt ganz grob gesagt, weltgeschichtlich gesehen, auf einen Massenmord die USA aufgebaut, in dem nämlich viele, viele Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, insbesondere natürlich die Indianer, die vielen Sklaven, wie ist Südamerika angegangen worden. Ich glaube, das wiederholt sich in der Geschichte. Letztlich haben wir nicht das Recht, uns einzumischen, tun es aber doch überall immer wieder.
Jetzt regiert Donald Trump im Weißen Haus. Demokratieexport in andere Länder scheint ihm ja ein Gräuel zu sein. Aber Lenin in einen Sonderzug zu setzen, weil der Feind seines Feindes ihm nützlich sein kann, das würde ihm doch sicher gefallen, oder?
Ja gut, das war natürlich die Kalkulation des deutschen kaiserlichen Imperialismus gewesen, dass man mit dem Feind, den Belzebub dann wieder austreiben kann. Lenin ist ein im hohen Maß skrupelloser Technokrat gewesen, gar nicht mal ein Ideologe, sondern ein reiner Technokrat der Revolution, und der hat das alles auch genutzt. Wir werden immer wieder so etwas erleben. Also das Ganze ist eine Sache, die sich tatsächlich immer machtpolitisch am Schluss klärt, nicht zu sehr, wer ist der, der Recht hat, sondern wer ist der, der mehr Macht hat. Wer Kissinger ausführlich liest, mit dem gesamten Zynismus, den Henry Kissinger aufzubieten hat, der wird feststellen, die Macht siegt und nicht die Moral.
Johannes Krotzki, besten Dank. Und wo findet man also folgerichtig Lenins Adepten heute noch? Im Oval Office? Wo denn sonst? Im Kreis von Millionären, Milliardären und Militärs, in der Plutokratie von Washington. Da hocken die neuen Leninisten. Einer von ihnen heißt Stephen Bannon. Und Rainer Dachselt hat seine Karriere ganz genau verfolgt.
Eigentlich stand er ja kurz vor der Übernahme der Weltherrschaft. Steve Bannon, Chef der Rechtsaußenpropagandaschleuder Breitbart, wichtigster Wahlkampfberater von Donald Trump, nach dem Wahlsieg in den Nationalen Sicherheitsrat befördert. Der gefährlichste Mann der Welt, greinte der Spiegel im Februar. In allen großen Zeitungen erschienen respektvolle Gruselporträts. Tenor, wenn ein eitler Holzkopf wie Trump es schafft, die USA und dann den Erdball zu unterjochen, dann steckt dieser Mann dahinter. Denn der hatte einfach die Sachen gesagt, an denen der geschulte westliche Intellektuelle den dämonischen Machtergreifer erkennt. Zum Beispiel Dick Cheney, Darth Vader, Satan, das ist Macht, ergänze Har Har. Am meisten hatte es den Bannon-Warnern aber ein anderes Zitat angetan. Ich bin Leninist. Das hatte der zwar nicht spitzbärtige, aber wenigstens unrasierte Bannon in einem Interview behauptet. Leninist, da läuten alle Alarmglocken. Denn der Leninist, das ist der Revolutionär, der nicht langfackelt. Das ist der, der, bevor du, ist das überhaupt verfassungskonform, fragen kannst, schon die Diktatur des Proletariats ausgerufen hat. Oder wie Lenin selber so schön schreibt, die Macht lag auf der Straße und wir haben sie aufgehoben. Punkt. Leute mit Che Guevara-T-Shirts sind harmlos. Die wollen ein bisschen das Maul aufreißen, dabei cool aussehen und ansonsten Spaß, dicke Knarren und dicke Zigarren haben. Wie das endet, weiß man. Aber ein Lenin-Fan, der sieht unscheinbar bis heruntergekommen aus und wälzt in seiner hässlichen Birne Tag und Nacht den Plan, die Verhältnisse umzustürzen. Oder wie Steve Bannon so schön sagt, Lenin wollte den Staat zerstören. Das ist auch mein Ziel. Ich will alles zum Einsturz bringen und das ganze Establishment zerstören. Und schon fällt das Establishment vor Angst freiwillig in sich zusammen. Den Eindruck konnte man jedenfalls im Februar haben beim Lesen der ganzen Bannon-Horror-Stories. Dass ein Einzelner mit ein paar Freunden, wenn er nur entschlossen genug ist, eine bürgerliche Demokratie mal ebenso mir nichts, dir nichts zum Einsturz bringen kann. So denken eigentlich nur ausgesprochene Demokratiefeinde, aber das kam den Angsthabern gar nicht in den Sinn vor Angst, und das lag allein an Lenin. Lenin, schon der Name war imstande, das Vertrauen in einen jahrhundertealten Verfassungsstaat durch die Schreckstarre vor einem kühnen Umstürzler zu ersetzen. Denn von Lenin lernen heißt siegen lernen. Damit sind natürlich nicht die ganzen 52 Bände Lenin gemeint. Ja klar, es gibt auch Leute, die Lenins Imperialismus-Theorie durchwühlen, weil sie einen wissenschaftlichen Grund suchen, warum der Westen an allem schuld ist. Aber so wird man nicht zum Weltherrscher. Dafür muss man von Lenin eigentlich nur zwei Sätze auswendig lernen. Erstens, das politische Klassenbewusstsein kann dem Arbeiter nur von außen gebracht werden. Kurz gesagt, ich sage dem Volk, was es zu denken hat. Und den zweiten Satz kennen wir schon. Die Macht lag auf der Straße und wir haben sie nur aufgehoben. Harr, harr. Ja, und so stand Steve Bannon kurz vor der Übernahme der Weltherrschaft. Und jetzt ist er plötzlich seinen Job in der Zentrale der Finsternis schon wieder los. Denn das ist das Problem des Leninisten, dass er eigentlich ja doch nur ein Intellektueller ist, der mal so richtig entschlossen, kühn und natürlich mächtig sein will, um es seinen Feinden zu zeigen, wo Hammer und Sichel zu hängen haben. Und dann feststellt, dass im Zweifelsfall ein schlicht gestrickter auf den Tischhauer das doch noch ein bisschen besser kann. Wie Stalin oder Donald Trump. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die Machtkämpfe im Weißen Haus, fast so gruselig wie im Russland des Jahres 1917. In welcher Herrschaftsform das wohl endet?
1934. Einheitsfrontlied. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, ja, weil dein Platz kommt, weil du auch ein Arbeiter bist.
Weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn.
Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist, weil ich ein
Da haben Sie jetzt aber mit den Füßen gewippt, oder? Geben Sie es zu. Das war der Tag über Lenin im Zug und wie man Revolutionen importiert. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend.